Das Thema heute Nachmittag heißt der Heilige Geist, sein Wesen und Wirken. Natürlich werden wir dieses Thema nie erschöpfend behandeln können, denn wir reden hier über Göttliches. Und doch wollen wir das, was in der Bibel steht, oder dem, was in der Bibel steht, einmal nachgehen. Ich lese uns dazu einen Vers, und zwar aus Sacharja 4, den Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir: Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Heerscharen. Hier ist von Gottes Geist, also vom Heiligen Geist, die Rede. Und darüber wollen wir uns heute Nachmittag Gedanken machen. Und zwar über sein Wesen. Mit anderen Worten, wer ist der Heilige Geist? Und über sein Wirken. Mit anderen Worten, was tut der Heilige Geist? Das ist also die große Zweiteilung, die wir heute Nachmittag haben. Allerdings mit weiteren Unterpunkten. Zunächst wollen wir sein Wesen betrachten. Wir wollen uns fragen, wer ist der Heilige Geist? Und ich möchte das Ergebnis vorwegnehmen. Der Heilige Geist ist eine Person. In dem Sinne, dass er eine Persönlichkeit hat oder ist. Er ist nicht etwa nur ein Einfluss, obwohl er Einfluss besitzt. Und er ist nicht etwa nur eine Kraft, obwohl er Kraft besitzt. Aber es gibt Menschen, die ihn vielleicht nur als einen Einfluss oder eine Kraft einordnen. Und wir könnten uns fragen, ist das so wichtig, ob er eine Person ist oder eine Kraft? Torrey hatte einmal Folgendes zugesagt: Wenn er nur ein Einfluss oder eine Kraft wäre, dann könnte sich für uns die Frage stellen, wie kann ich den Heiligen Geist bekommen und Gebrauch von ihm machen? Wenn er aber eine Person göttlicher Majestät ist, stellt sich die Frage genau andersherum. Wie kann der Heilige Geist mich bekommen und Gebrauch von mir machen? Merken wir, das ist ein riesiger Unterschied. Wir sollen in die Hand des Geistes Gottes kommen und auch mit ihm erfüllt sein. Aber wir können ihn nicht gebrauchen. Er will uns gebrauchen. Es ist also schon wichtig, den Heiligen Geist so anzusehen, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Und da wird er uns als eine Person beschrieben, als eine Persönlichkeit. Wir haben vielleicht etwas Schwierigkeiten damit, weil Personen, die wir kennen, allesamt einen Körper haben. Vom Heiligen Geist wird uns zwar berichtet, dass er auf Jesus herabkam in Gestalt wie eine Taube. Es wird nicht gesagt als Taube, wie eine Taube, aber das ist doch nicht seine Gestalt. Das war eine Sichtbarmachung für den Johannes, sonst hätte er überhaupt nicht sehen können, wie der Geist auf Jesus herabkam. Es wird uns in der Bibel nicht berichtet von einer Körperlichkeit des Heiligen Geistes, und trotzdem ist er eine Person. Eine kleine Hilfestellung dazu: Wenn die Gläubigen verstorben sind, sind sie dann auch noch Personen? Das, was uns ausmacht, bleibt das oder bleibt das nicht? Sie werden vorübergehend keinen Körper haben im Himmel bis zur Auferstehung. Und trotzdem sind es doch Persönlichkeiten. Wer ist eine Person? Eine Person ist der, der die Eigenschaften einer Person hat. Und die hat der Heilige Geist. Die Bibel sagt uns, er denkt. Sie sagt uns, er hat Weisheit und Verstand. Sie sagt uns, er hat einen Willen. Er hat Gefühle und er spricht. Wer das nun alles kann, muss doch eine Person sein. Und wir wollen diese Punkte miteinander durchgehen und belegen. Es sind 5 Punkte. Erstens, der Heilige Geist denkt. Das heißt in 1. Korinther 2, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Heute sind die Stätten der Forschung, zum Beispiel die Universitäten. Und wir wollen doch annehmen, dass die Menschen, die dort forschen, denken. Und wenn hier davon die Rede ist, dass der Heilige Geist forscht, erforscht, dann denkt er. Und das zeichnet ihn aus als eine Person. Wisst ihr, er erforscht sogar die Tiefen Gottes. Wissen wir, was das bedeutet für uns? Wenn er die Tiefen Gottes erforscht, erforscht er unser Herz schon lange. Bis in die Tiefen hinein sind wir erkannt vom Geiste Gottes. Wir können ihm überhaupt gar nichts vormachen. Jeder Gedanke, jedes Motiv ist voll sichtbar vor ihm. Wir können uns nicht verbergen vor ihm. Wie sagt es der Psalmist? Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Er schaut hindurch, mitten durch unsere Herzen. Er erkennt alles. Er erkennt noch mehr, als wir erkennen. Es ist ein großes Plus für einen Menschen, wenn er sich selbst erkennt. Aber es ist oft schwierig. Man merkt es manchmal, wenn man mit Menschen spricht, sie erkennen sich gar nicht selbst. Aber der Geist Gottes kennt dich durch und durch. Er hat alles über dich schon bedacht und gedacht, was es zu denken gibt. Das mag erdrückend sein. Für den, der sich verbergen will vor Gott. Aber es ist auch tröstend. Für den, der weiß, vor Gott ist alles offenbar und ich will das Richtige, auch wenn ich schon mal was Verkehrtes tue. Ich will das Richtige. Der Geist Gottes, er denkt. Zweitens, er hat Weisheit und Verstand. In Jesaja 11 heißt es, und auf ihm, das ist der Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, das ist der Heilige Geist. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Heilige Geist hat Weisheit und Verstand. Und seht, dieser Geist will uns helfen. Er spricht für uns, so sagt uns die Bibel. Er will unser Beistand sein. Welch eine Chance! Das heißt in Johannes 14, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Hier heißt es, der Beistand aber. Im Griechischen steht hier das Wort Parakletos. Es bedeutet Beistand, es bedeutet Fürsprecher. Es bedeutet auch juristischer Berater. Und wenn wir daran denken, dann denken wir an das Recht, vielleicht an das deutsche Recht. Wie kompliziert ist das Recht? Man kommt, selbst Rechtsexperten haben nur einen Teil, einen Kleinausschnitt des deutschen Rechts im Auge, wenn sie wirklich Experten sind. Den Rest haben sie auch nicht allesamt auf der Reihe, weil das so viel und so umfangreich ist. Da braucht man, gerade als Normalbürger, einen juristischen Berater. Aber wisst ihr, die Umstände des Lebens, die sind noch viel komplizierter als die Umstände unseres Rechts. Und da brauchen wir es recht, einen Berater. Und das ist der Heilige Geist. Er will uns beistehen. Er berät uns, denn er hat Weisheit und Verstand. Weit über dem, was wir uns erdenken und erträumen könnten, und was in unsere paar Sinne hineinpasst. Wir sollten ihn wirklich in Anspruch nehmen. Er hat drittens auch einen Willen. Das zeichnet ja auch in besonderer Weise einen Menschen aus. Dies alles aber, 1. Korinther 12, wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie haben alle einen Willen. Und dieser Wille ist einheitlich. Und dieser Wille ist gut und vollkommen. Und der Mensch hat auch einen Willen. Du und ich, wir haben einen Willen, weil wir im Bilde Gottes erschaffen wurden. Aber dieser Willen ist von Natur aus nicht gut. Wenn wir unserem eigenen Willen nachgehen, kommt meist nichts Gutes dabei heraus. Dieser Wille ist von der Sünde geprägt. Und nun will Gott uns seinen Willen freiwillig anbieten. Das heißt, wir können ihn freiwillig annehmen. Und nur wenn wir in seinen Willen, und das ist gleichzeitig der Wille des Heiligen Geistes, einwilligen, dann geht es uns wahrhaft gut. Und das ist oft unser Problem. Wir haben noch sehr viel Eigenwille. Ich habe meine Hände ausgestreckt den ganzen Tag nach einem Volk. So ähnlich sagt Gott einmal, das ihn aber nicht wollte. Sie hatten ihren Willen. Und das ist das Problem der Menschheit heute und auch der Christen. In einem Lied wird es fein beschrieben, wie es sein sollte. Dein heiliger Wille kann allein das wahre Heim der Seele sein. Dort nur, o Kind der Ewigkeit, ist voller Friede dir bereit. Mein Herz beugt deinem Willen sich. Dir, Herr, vertrau in allem ich. Hier ist zwar von dem Vater die Rede, aber dieser Wille ist der gleiche wie der vom Heiligen Geist. Und die Frage ist, wollen wir, was der Geist Gottes will? Die Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Wir können uns selbst betrügen. Der Geist Gottes hat einen Willen und wir sollten damit übereingehen. Wer so sein alles dir geweiht, dem gibst du Macht im heiligen Streit und dem anderen eben nicht. Er hat einen Willen. Viertens, er empfindet Gefühle, zum Beispiel Traurigkeit. Epheser 4, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Wie betrüben wir denn den Heiligen Geist Gottes? Durch Eigenwille, durch das, was wir vorher betrachtet haben. Immer wenn wir sagen, ich will aber nicht, ich will aber jetzt das. Und man macht sich dann auch noch vor, dass Gott das auch will, nicht? Damit man ein gutes Gewissen hat. Dann betrüben wir den Heiligen Geist. Wenn wir nicht auf seinen Willen eingehen, wir müssen sehen, dass die Stimme des Heiligen Geistes nicht donnert. Es ist doch so, wie Elia erfahren hat, die Stimme eines sanften Säuselns. Da hat Gott sich wirklich offenbart. Nicht Wahres im Erdbeben und nicht Wahres in dem gewaltigen Sturm, sondern in dem sanften Säuseln. Der Heilige Geist ist zurückhaltend. Er drängt sich uns nicht auf. Der Herr Jesus tut das ja auch nicht. Wie sagt er zu der Gemeinde, wo er einst drinnen stand und dann draußen stand? Die Gemeinde zu Laodicea. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wie vornehm, wie zurückhaltend. Auftun musste die Gemeinde und jeder Einzelne. Und so ist es auch mit dem Geist Gottes. Wir können seine Stimme überhören. Er wird sie uns nicht aufdrängeln, aber er wird betrübt sein. Wir können den Geist dämpfen. Wir können ihn unterdrücken, wir können ihn sogar auslöschen. Das sagt uns die Bibel, 1. Thessalonicher 5. Den Geist löscht nicht aus. Ja, können wir denn den Heiligen Geist auslöschen? Natürlich nicht. Aber wir können sein Wirken in uns auslöschen. Das ist ja damit gemeint. Das können wir sehr wohl. Und dann redet er nicht mehr. Ausgelöscht. Die Stufe davor ist betrübt. Er empfindet Gefühle, aber er hat auch ein anderes Gefühl, die Liebe, die allerdings mehr ist als ein Gefühl. Der Apostel Paulus redet von der Liebe des Geistes. Dies alles hat der Heilige Geist. Und fünftens, er spricht. Und das zeichnet ihn nun als letztes und in ganz besonderer Weise als eine Persönlichkeit aus. Nur Persönlichkeiten können sprechen. Er spricht zum Beispiel zu der ganzen Gemeinde. Durch das Wort Gottes. In der Offenbarung steht es immer wieder. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer hört denn heute noch, was der Geist den Gemeinden sagt? Da hört manche Gemeinde gar nicht mehr hin, was der Geist den Gemeinden sagt. Aber wir wollen es immer auf uns beziehen. Es ist das Beste, dann haben wir den größten Nutzen davon. Es nützt uns nicht viel, wenn wir wissen, wer alles nicht auf den Heiligen Geist hört. Es nützt uns viel aber, wenn wir wissen, ob wir bereit sind, auch als Gemeinde darauf zu hören. Er spricht auch durch Weissagung. So war es zum Beispiel bei Paulus und Barnabas. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Auf diese Art und Weise spricht der Geist Gottes zur ganzen Gemeinde. Er spricht aber nie gegen sein Wort, das wollen wir auch festhalten. Das ist ganz wichtig. Und er spricht auch zum Einzelnen. Denken wir nur an Philippus. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Wir kommen dann nachher nochmal drauf zurück. Ich möchte nur diese Tatsache festhalten, dass der Heilige Geist ganz persönlich zum Einzelnen spricht. Ob vernehmbar oder im Inneren, er spricht. Übrigens, er spricht auch zu dir und will auch zu mir sprechen. Wenn hier jemand unter uns ist, der den Herrn Jesus noch nicht angenommen hat, da spricht der Heilige Geist im Inneren. Im Hebräerbrief steht es: Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Oh ja. Er spricht im Inneren des Menschen. Er möchte, dass du gerettet wirst, wenn du noch nicht gerettet bist. Er spricht mitten in dein Herz hinein. Und die Frage ist, willst du ihn hören oder willst du seine Stimme ablehnen? Willst du dein Herz verhärten? Wenn der Heilige Geist spricht, solltest du das nicht tun. Er spricht nicht immer und jeden Tag. Das heißt einmal im Buche Hiob, solches tut Gott 2 oder 3 Mal. Im Leben eines Menschen. Ich will nicht sagen, dass er es auch öfter tut. Aber wir wollen doch darauf achten, dass nicht immer Zeit ist. Wenn Gott in besonderer Weise spricht und der Geist Gottes in deinem Herzen spricht, solltest du die Chance nicht nutzlos vorübergehen lassen. Er spricht zu dir ganz persönlich. Nach dem, was wir gehört haben, hoffe ich, dass wir überzeugt sind, dass der Heilige Geist von seinem Wesen her eine Person oder eine Persönlichkeit ist. Denn er denkt, er hat Weisheit und Verstand, er hat einen Willen, er hat Gefühle und er spricht. Aber er ist nicht eine Person wie du und ich. Er ist eine göttliche Person. Sagt uns das die Bibel auch? Es ist ja eigentlich das Einmaleins, nicht? Aber es ist auch manchmal vielleicht gut zu wissen, wo steht's denn in der Bibel? Dass es auch wirklich so ist. Denn es können Menschen kommen, die einen ganz durcheinander machen. Die sagen plötzlich was ganz anderes. Und dann sagt man sich, ja, wo steht das denn, dass er eine göttliche Person ist? Ach, wir dürfen es uns auch zusammensuchen. Er hat die göttlichen, er hat die Eigenschaften Gottes. Er ist ewig, nur Gott ist ewig von Ewigkeit her. Hebräer 9, Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat. Hier steht es, der ewige Geist. Der Heilige Geist ist auch allwissend, ist nur Gott. Denn der Geist, wir haben es doch schon gehört, erforscht alles, wer alles erforscht, weiß alles. Er ist allwissend. Er ist auch allgegenwärtig, überall. Wohin sollte ich fliehen vor deinem Geist? Haben wir auch schon gehört, nicht? Er ist allmächtig, der nicht durch Heer und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, war unser Leitvers. Hier sehen wir die Allmacht des Geistes Gottes. Er ist heilig, das sagt ja sein Name schon. Römer 1, als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geiste der Heiligkeit nach. Und er ist Liebe, alles Eigenschaften Gottes in vollkommener Weise. Ich ermahne euch, Brüder, Römer 15, durch die Liebe des Geistes. Also der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit, aber nicht nur irgendeine, sondern eine göttliche Persönlichkeit. Und diese göttliche Person spricht und will auch zu dir und will auch zu mir sprechen. Sag, hörst du die Stimme des Heiligen Geistes? Hast du sie überhaupt schon einmal vernommen in deinem Leben? Oder ist es tot in deinem Leben und du hast noch nie die Stimme Gottes durch seinen Geist gehört? Ich möchte uns dazu ein Beispiel bringen, das Spurgeon einmal erzählt hat. Es war ein grönländisches Walfängerschiff. Es war im Jahre 1775. Und der Kapitän sah sich eines Abends von Eisbergen nur so umgeben. Das sind ja Riesenkolosse. Und er hatte Angst, dass diese Nacht sein Schiff erdrückt würde von diesen Eisbergen. Aber als sie am nächsten Morgen erwachten, war alles noch in Ordnung. Und die Eisberge waren davongetrieben. Da war er froh. Aber statt der Eisberge sah er etwas anderes. Er sah in seiner Nähe ein anderes Schiff. Das ist ja selten in solchen Gewässern. Auf jeden Fall war es damals selten. Und er grüßte hinüber, vielleicht mit einem Kanonenschuss. Aber es kam keine Antwort von dem Schiff. Das fand er merkwürdig. So ließ er das Beiboot herunter und sie fuhren hinüber zu diesem Schiff. Und als sie dort ankamen, saß ein Mann am Logbuch. Er sah aus wie lebendig. Der letzte Eintrag in diesem Buch war aus dem Jahre 1762. Und jetzt befanden sie sich im Jahre 1775. Der Mann war erfroren, tiefgefroren in diesen Gewässern. Er sah noch recht lebendig aus, aber er war wirklich tot. Und alle Matrosen und die ganze Besatzung lag teilweise in ihren Hängematten erfroren. 13 Jahre hat dieses Schiff seine tödliche Last durch diese Gewässer gefahren. Sie waren allesamt tot. Kein Wunder, dass sie keine Antwort gegeben hatten auf den Gruß des Kapitäns des anderen Schiffes. Seht dieses Beispiel, nimmt Spurgeon und ruft in die Menge hinein. Von diesem Evangeliumsschiffe aus rufe ich heute den Reisenden zur Ewigkeit zu, aber ich erhalte keine Antwort. Sie werden umhergestoßen von den Eisbergen der Sünde. Sie ziehen kein Segel auf, an welchem man sehen könnte, dass sie dem Himmel zusteuern. Ich gehe an Bord und finde alle im Tode liegen, schrecklicher Tod. O, dass der Heilige Geist mit mächtiger Stimme hineinriefe in die geistlich tote Menge. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird der Christus dir leuchten. Das gilt bis heute. Da kann das Wort Gottes an die Herzen ergehen und es prallt gerade so ab, als ob Gott nicht geredet hätte. Woran liegt es? Sie sind im Tode tiefgefroren. Ich möchte es mal so banal ausdrücken. Aber der Heilige Geist kann diese Menschen wieder beleben. Er kann ihnen neuen Atem einblasen, denn wenn er das geschafft hat mit den toten Gebeinen, die Hesekiel sah, die sahen weitaus weniger lebendig aus, die waren zerstreut in der ganzen Ebene. Und als Gott sprach, geschah Stück für Stück, bis der Odem in sie hineinkam und sie lebendig waren. Das kann Gott heute noch. Er kann tote Menschen lebendig machen. Und wenn der Heilige Geist in deinem Inneren spricht, dann verhärte dein Herz nicht, sondern öffne es dem Wehen des Geistes Gottes. So viel zum Wesen des Heiligen Geistes. Er ist eine Person und er spricht und spricht besonders zu dir. Und nun wollen wir noch wissen, was wirkt der Heilige Geist? Natürlich auch nicht erschöpfend. Er hat einige Tätigkeiten. In 6 Punkten wollen wir sie durchgehen. In einem Lied heißt es, Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, Schöpfer aller Gotteswerke, Träger aller Himmelsfrucht. Hier ist der erste Punkt. Schöpfer aller Gotteswerke. Das ist die Aufgabe, eine der Aufgaben des Heiligen Geistes. Er ist schöpferisch tätig. Wir wissen von Gott, dass er schuf. Wir wissen von Jesus, dem Sohn Gottes, dass er schuf. In ihm ist alles geschaffen, sagt die Bibel. Und vom Heiligen Geist, auch er war dabei. 1. Mose 1, Vers 1. Der Geist, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann heißt es hinterher weiter, und der Geist Gottes brütete oder schwebte über den Wassern. Da war es wüst und leer. Und der Geist Gottes schwebte, aber noch genauer heißt es wohl, brütete über den Wassern. Genauso brütet der Geist Gottes über dem Leben von Menschen, die gerettet werden sollen. Da ist es auch oft wüst und leer. Und dann soll was Neues geschaffen werden. Und wisst ihr, es ist bis heute so. Die Erde ist erschaffen. Da war er beteiligt. Aber es müssen noch Menschen zu neuem Leben erweckt werden. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir bekommen keinen Menschen bekehrt. Müssen wir unbedingt wissen. Wir vergessen es oft nicht und denken, jetzt haben wir die richtigen Worte gewählt. Jetzt haben wir es ihm aber so deutlich gesagt. Und dann merken wir, es hat ihm gerade gar nichts zu sagen gehabt. Das lag daran, weil der Heilige Geist an seinem Herzen nicht wirken konnte. Vielleicht ja auch an unserem Herzen nicht, nicht? Und deshalb konnte er auch am anderen Herzen nicht wirken. Wir sind immer mit inbegriffen. Der Heilige Geist ist schöpferisch tätig. Der Heilige Geist tritt aber nicht so in den Vordergrund wie der Vater und der Sohn. Woher kommt das? Das ist Punkt 2. Er bezeugt und verherrlicht Jesus. Das ist seine Aufgabe. Er ist sozusagen ein Wegweiser hin zu ihm. Jesus sagt einmal, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und an anderer Stelle, er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, wird Jesus bezeugt und Jesus verherrlicht. Daraus können wir einen Umkehrschluss ziehen. Wo Jesus nicht mehr Mittelpunkt ist in der Gemeinde, ist der Heilige Geist auch nicht da. Und wenn noch so viel davon geredet wird, er ist nicht da oder hat sich zurückgezogen, weil er Jesus bezeugt und ihn verherrlicht. Je mehr Jesus bezeugt und verherrlicht wird, je größer ist die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Denn das ist seine Aufgabe. Und deshalb beten wir auch nicht zum Geiste Gottes. Ich will das zwar nicht als eine letzte Regel aufstellen und da auch nicht krampfhaft drin sein, aber es wird uns ja nicht berichtet in der Bibel. Zum Vater und zum Sohne beten wir und der Geist Gottes weist auf Jesus hin. Das ist seine wichtige Aufgabe. Er möchte ihn in den Mittelpunkt rücken. Und jetzt kommt ein großes, besonderes, wobei die anderen Werke sind genauso groß. ich will es nicht und kann es nicht werten, aber ein längeres Werk des Heiligen Geistes, das ist das Werk am Menschen. Der Heilige Geist begleitet den Menschen vor seiner Wiedergeburt oder Bekehrung, bei seiner Wiedergeburt und danach wirkt er auch. Im ganzen Leben will er uns begleiten. Drei Unterpunkte. Der Heilige Geist wirkt vor der Wiedergeburt. Ja, was wirkt er denn da? Er überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt in Johannes 16, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er überführt von Sünde. Es kann kein Mensch umkehren zu Gott, der nicht überführt ist von Sünde, der nicht weiß, dass auch er ein Sünder ist. Und viele Menschen wissen das nicht. Sie sagen, warum ein Sünder? So schlecht bin ich doch nicht. Und dann immer wieder vielleicht der gleiche Standardsatz. Ich habe doch keinen umgebracht. Als ob nur welche, die jemand umgebracht hätten, Sünder wären. Nein, bei weitem nicht. Man kann ja schon im Geiste einen umbringen, nicht? Man muss nur recht zornig sein. Der Jesus sagt, das ist so ungefähr dasselbe. Es ist nur nicht zur Tat gekommen. Er überführt von Sünde. Besonders von einer Sünde. Und zwar von der Sünde, an der eine ganze Menschheit verloren geht. Kennen wir die Sünde? Es gibt eine Sünde, an der die Menschheit verloren geht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wenn ich diese Frage stelle, bekomme ich oft die Antwort, die Sünde wider den Heiligen Geist. Natürlich, das ist eine kapitale Sünde. Aber manchmal meinen Menschen, sie hätten sie begangen und haben sie gar nicht begangen. Aber es ist die Sünde, an der eine Welt verloren geht, dass sie nicht an ihn glauben. Ist das denn auch Sünde? Wir müssen uns mal überlegen, was Gott getan hat, um dich und mich zu retten. Er hat sich seinen Sohn vom Herzen gerissen, hat ihn auf die Erde gesandt, hat ihn anspeien lassen, schlagen lassen, hat ihn kreuzigen lassen, hat alles getan, damit du und ich gerettet werden. Und dann sagt der Mensch, das ist mir egal, das interessiert mich nicht. Ist das nicht eine Zielverfehlung? Das heißt nämlich Sünde. Ja, das ist völlige Zielverfehlung. Das ist die Sünde, an der der Mensch verloren geht. Alle anderen Sünden können vergeben werden, wenn man an Jesus glaubt. Aber wenn man nicht an ihn glaubt, kann überhaupt nichts vergeben werden. Und deshalb überführt der Heilige Geist besonders von dieser Sünde. Denn die anderen werden dann vergeben, wenn man an ihn glaubt und umkehrt zu ihm. Das ist das erste Werk vor der Wiedergeburt, von Sünde zu überführen. Und dann kommt natürlich noch was dazu, das allein reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir wissen, dass wir Sünder sind. Er überführt von Gerechtigkeit. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist die Bestätigung der Gerechtigkeit, dass der Herr Jesus aufgefahren ist zum Vater. Dadurch hat Gott die Gerechtigkeit Jesu bestätigt. Welche Gerechtigkeit denn? Nun die, die uns gerecht macht. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Davon muss der Heilige Geist auch überführen. Wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, wissen wir, das wusste Luther auch. Das wusste er tief im Inneren, ich bin ein Sünder. Jetzt wollte er gerne gerecht werden. Was hat er alles getan, um gerecht zu werden? Er ist die Stufen emporgerutscht. Ich glaube, zum Petersdom. Er hat bedauert, dass seine Eltern noch gelebt haben. Denn er hätte gerne auf allen Altären Roms eine Messe für seine am liebsten verstorbenen Eltern gehalten, um ihnen doch zu helfen, herauszukommen. Aus der Verlorenheit, aus dem Fegefeuer. Das alles hätte er gerne getan und er hat auch manches getan, damit er selig wurde und er hat es nicht geschafft, bis er überführt war von Gerechtigkeit, von der Gerechtigkeit Jesu durch Glauben an ihn. Und da fiel alles von ihm ab in dem Moment. Da konnte er selig werden. Wenn der Heilige Geist von den beiden überzeugen kann, er aber dennoch nicht darauf eingehen will, dann hat er noch eine Methode. Er überführt von Gericht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Und alle, die nicht eingehen auf dieses Erlösungswerk des Herrn, die sich von Sünde nicht überführen lassen und auch nicht von Gerechtigkeit, denen möchte noch einmal klar gemacht werden, dass sie im Gericht enden. Sie werden so gerichtet werden, wie Satan gerichtet ist. Und wer sich dann nicht überführen lässt, wird in dieses Gericht kommen. Paulus hat davon geredet. Er hatte den Felix vor sich, diesen Statthalter, als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und Gericht gepredigt hatte, bekam dieser Mann Angst, hat er gesagt, für jetzt geh hin. Wenn ich aber gelegene Zeit haben werde, dann werde ich dich rufen lassen. Wie viele Menschen machen das? Sie sagen, er wird mir ja ganz anders, wenn ich das höre. Also, jetzt wollen wir aufhören. Aber ich weiß, ich muss mich bekehren. Wir hören nichts mehr von einer gelegenen Zeit des Felix. Lasst uns vorsichtig sein. Der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit, aber auch von Gericht. Wer darauf nicht eingeht, wird eines Tages gerichtet. Wer aber darauf eingeht, da kommt das zweite Werk am Menschen. Wirkt er die Wiedergeburt? Also bitte, die können wir nicht wirken. Die wirkt allein der Heilige Geist. Wir müssen umkehren, das müssen wir tun. Aber die Wiedergeburt, das spricht die neue Geburt im Herzen, die wirkt der Heilige Geist. Und das ist bei der Bekehrung. Als aber, Titus 3, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, aber das denken viele, dass sie dadurch selig würden, weil sie die Schwiegermutter gepflegt haben. Das war sicher eine gute Tat, aber dadurch wird man nicht selig. Sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wenn ein Mensch umkehrt zu dem lebendigen Gott und Buße tut, wirkt der Heilige Geist in dem Moment in ihm ein Neues. Der Geist weht, wo er will. Und du hörst wohl sein Rauschen, sagt Jesus. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Das ist die Wiedergeburt. Und die geschieht allein durch den Geist Gottes. Und ich will es nochmal betonen. Deshalb können wir niemand bekehren. Ich habe einmal von einer Frau gehört, die hätte am liebsten gehabt, wenn ihr Mann auch zu den namhaftesten Seelsorgern einmal käme, denn der müsste sich bekehren. Aber wisst ihr, die namhaftesten Seelsorger können auch keine Menschen bekehren. Das ist ein Werk, wenn es menschlicherseits geschehen soll, ja? Darauf komme ich jetzt zurück. Auch die namhaftesten Prediger können keine Menschen bekehren. Das ist ein Werk des Geistes Gottes. Und wenn man es in eigener Kraft tun wollte, vielleicht als eine namhafte Persönlichkeit, dann ist das der Versuch eines Schmiedes, der von mir aus sehr stark ist, mit einem gewaltigen Hammer ein Stück kaltes Eisen zu schmieden. Können wir uns vorstellen, was dabei rauskommt? Der kann lange hauen. Man sieht vielleicht hinterher ein paar Macken auf dem Eisen, nicht? So ein paar kleine Dellen, wie die man auch am Amboss sieht, nicht? Aber wir wissen, wie lange man auf einen Amboss hauen kann und der verändert sich nicht viel. Da kommt nie was Neues raus. So wird auch unser Versuch hoffnungslos sein, selbst mit dem Hammer des Wortes. Es ist ein Hammer, das Wort, ja? Selbst mit diesem Hammer des Wortes kriegen wir nichts Neues geschafft, wenn nicht der Heilige Geist das Feuer anzündet und das Werkstück, in Anführungsstrichen jetzt, belebt. Das Werkstück glühend macht und dann kann der Hammer des Wortes etwas bewirken. Und das ist immer der Heilige Geist. Wir können das nicht. Lass uns das nicht anmaßen. Deshalb müssen wir mit der Wirksamkeit des Heiligen Geistes rechnen. Und in diesem Zeugungsakt der Wiedergeburt legt der Heilige Geist auch von sich im Wiedergeborenen ab. Es heißt in Römer 8, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Außerdem heißt es wiederum in Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. In der Wiedergeburt legt der Heilige Geist oder wird vom Heiligen Geist in uns hineingelegt. Diese Stellen zeigen uns, sonst sind wir nicht gerettet und würden auch nicht von den Toten auferweckt. Aber jetzt die nächste Frage. Ist damit das Werk des Heiligen Geistes beendet mit der Wiedergeburt? Nein, das nicht. Es geht weiter. Wir sollen erfüllt werden mit dem Geist. Und der Heilige Geist hat große Kraft und Gaben für uns bereit, auch nach der Bekehrung. Wie heißt es in Epheser 5? Und berauscht euch nicht mit Wein, was eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes. Davon ist die Rede in der Bibel. Sie redet von Menschen voll Geistes. Wir denken an den Stephanus. Es wird uns gesagt, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Er war voll davon. Und es wird uns vom Barnabas gesagt, denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das lag daran, dass er so voll Heiligen Geistes war. Auch wir wollen die Kraft des Heiligen Geistes nicht beschränken. Wir brauchen sie. Und wir wollen darum bitten, wir wollen um den Heiligen Geist bitten, um die rechte Erfüllung. Und wir wollen auch sehen, dass das alles gar nicht immer so statisch ist, wie sich vielleicht das manchmal vorgestellt wird. Wir denken an die ersten Jünger, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. Und dann heißt es ein paar Kapitel später, und da waren solche bei, die schon erfüllt wurden mit dem Geist. Da, nachdem sie freigelassen wurden, der Petrus, und sie kamen zurück, und plötzlich waren sie innerlich furchtsam, ob sie das Wort noch so verkündigen könnten, wie sie es vorher verkündigen konnten, denn sie waren bedrängt geworden. Da haben sie gebetet, und da heißt es in Apostelgeschichte 4, und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die waren doch schon erfüllt. Ja, sie wurden wiederum erfüllt. Und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und vorher hätten sie es vielleicht nicht gekonnt. Wir denken an Herrn Petrus und plötzlich heißt es, Petrus redete, dann steht er bei, wir wollen das doch nicht übersehen. Voll Geistes hat er eine besondere Fülle für diesen Moment bekommen. Hat Gott ihn in besonderer Weise ausgestattet. Es geht um Kraft und Ausrüstung zum Dienst hierbei, um nichts anderes. Und die brauchen wir. Die brauchen wir vermehrt. Und der Heilige Geist hat dabei auch Gaben zu vergeben. Die neuen klassischen oder hervortretendsten stehen ja in 1. Korinther 12. Es gibt aber auch noch andere Gnadengaben. Charisma heißt es im Griechischen. Aber ich will heute bei diesen bleiben. Diese neuen, die in 1. Korinther 12 genannt sind, sind heute alle noch da. Nur manchmal werden sie in ganz verkehrter Weise benutzt oder sie sind nicht da, aber es wird so getan, als ob sie da wären. Das müssen wir auseinanderhalten. Deshalb wird natürlich auch manches verunglimpft heute, weil etwas in einer Weise betrieben wird, was ich mal wenigstens als menschlich bezeichnen würde. Denn es kann doch niemand eine Gabe Gottes lernen. Entweder gibt sie Gott oder sie ist nicht da. Da ist das Wort der Weisheit. Brauchen wir es heute nicht? Natürlich brauchen wir es. Das Wort der Erkenntnis. Da ist Glauben, es ist nicht der rettende Glaube. Das ist, so möchte ich sagen, ein bergeversetzender Glaube. Es ist eine ganz besondere Gabe. Da heißt es von Gnadengaben der Heilungen. Auch wir wünschen uns sowas, dass es wieder vermehrt da ist. Aber wir können es bitte nicht machen. Man kann nicht hinstehen und sagen, jetzt steh auf und wird vielleicht noch einer hochgezerrt. Lasst uns sowas sein lassen. Entweder Gott hat es gewirkt oder wir wollen demütig sein und sagen, Herr, wirke es unter uns. Wir können das nicht machen. Da sind Wunderwirkungen, Weissagung, Unterscheidung der Geister ist sehr wichtig. Gerade heute, da wird vielleicht viel vom Geist Gottes geredet, aber wenn man da drunter säße, könnte man sein, man würde meinen, irgendwo stimmt doch hier was nicht. Wir müssen aufpassen, da brauchen wir die Gabe der Unterscheidung der Geister, denn nicht alles, was glänzt, ist Gold. Und nicht alles, was Gold ist, glänzt. Es kommt aber auf das Gold an. Ob glänzend oder nicht. Arten von Sprachen und Auslegung von Sprachen. Steht hier zum Schluss, gibt es heute auch noch. Nun gibt es manche, die möchten etwas davon abtun, aber das wollen wir nicht tun. Das steht so in der Bibel. Und wo Gott es wirkt, ist es immer ein Segen. Allerdings, wo der Mensch es selbst macht, nicht. Und übrigens, wo auch Gott seine Gaben austeilt, wer haben wir gehört? Wie teilt der Heilige Geist aus? Wie er will. Wir dürfen zwar bitten und sollen bitten, aber austeilen tut er, wie er will. Strebet nach der Liebe, sagt uns Paulus. Doch eifert auch um die Gnadengaben. Wir dürfen und sollen darum bitten, aber Gott teilt aus durch seinen Geist, wie er will. Lasst uns ihn nicht dämpfen. Wir kennen das Lied. Oft wird man im Laufe so müd und so matt. Kennen wir das nicht? Dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Da braucht's neue Flammen von oben herab. Drum dämpfe den Geist nicht, dass er dich erlab. Dass das Werk des Heiligen Geistes vor, während und nach der Wiedergeburt. Das war Punkt 3. Und jetzt kommt Punkt 4, ist auch ein Werk am Menschen, aber ich habe es getrennt davon. Der Geist leitet. Auch das dürfen wir nicht vergessen. Das ist eine seiner Tätigkeiten. Er bestimmt das Wer, das Wo, das Was und das Wie im Dienst. Da müssen wir uns auch mal wieder neu drauf besinnen. Wer in der Gemeinde dient, wird nicht durch demokratischen Beschluss von Gottes Seite aus bestimmt, sondern es wird bestimmt durch den Geist Gottes. So sollte es sein. Darum wollen wir uns bemühen, dass es so ist. Das ist die Auswahl von Ältesten. Ja, wen nimmt man denn? Eingesetzt werden sie sehr wohl durch Menschen. Aber wisst ihr, eigentlich sollen die Menschen nur nachvollziehen, was der Geist Gottes erkennbar gemacht hat. Wir haben es doch vorhin gehört. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Darauf müssen wir zurückkommen. Es heißt von den Ältesten etwas, das war natürlich eine ganz besondere Offenbarung, das wollen wir schon sehen, das wird nicht immer so geschehen. Aber doch heißt es auch bei den Ältesten, Paulus redet ja zu ihnen: Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat. Die hat vielleicht Paulus eingesetzt hier. Aber Paulus war nur der Nachvollziehende, weil auch er ein Mann des Geistes war. Und er hat gemerkt, oder vielleicht ein anderer seiner Mitstreiter, das ist durch den Geist Gottes gewirkt. Den Mann können wir dafür gebrauchen. Und darauf müssen wir auch wieder achten. Wir müssen auf das Zeugnis des Geistes achten, ob sich der Heilige Geist dazu bekennt oder nicht. So war es bei Samuel. Hier ist doch der klassische Fall. Es war schon im Alten Testament. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und das bleibt uns und das bleibt auch der Gemeinde, zu erkennen, dass Gott es getan hat. Gott bestimmt das wer. Das heißt, der Heilige Geist beruft in der Gemeinde. Da müssen wir uns auch wieder neu drauf besinnen. Im Grunde sind wir die Nachvollziehenden. Und der Herr möge uns Gnade geben, das wirklich geistlich nachzuvollziehen. Und die Gemeinde wird es auch erkennen, wenn es der Geist Gottes wirklich ist. Wenn man den Geist Gottes noch hören will, nicht? Wenn man sich nicht schon verhärtet hat, dann erkennt man natürlich nichts. Er bestimmt auch das Wo des Dienstes. Wir können ja nicht überall dienen, nicht? Wir könnten uns ja zerreißen. Wir können sagen, oh, jetzt müssen wir das auch machen. Die haben auch ein Kinderheim, müssen wir auch ein Kinderheim haben. Da gibt es noch ein Altenheim, müssen wir auch ein Altenheim haben. So nicht. Wenn Gott will, dass wir ein Kinderheim haben, wird Gott es führen. Müssen wir aber darauf achten, dass er es führt. Ansonsten sollten wir die Finger davon lassen. Denn dann haben wir es selbst getan, da kommt nichts bei rum. Der Heilige Geist bestimmt das Wo des Wirkens. Glaubt ihr denn, der Philippus wäre jemals auf die Straße nach Gaza gegangen, die öde war? Das wäre ihm doch überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Hat ein Engel zu ihm gesprochen. Geh hin auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Und die war öde. Schon da hätte Philippus sagen können, bitte, das kann nicht sein. Ich bin hier in einer mächtigen Erweckung in Samaria. Da war er ja, nicht? Da sind Hunderte, vielleicht Tausende gläubig geworden. Das tut der Seele gut, nicht? Wenn so viele da sind, wenn so viele gläubig werden, da möchte man doch nicht weg aus so einer gewaltigen Arbeit. Er war doch die Ursache dazu gewesen. Und er sollte aus dieser Arbeit weggehen auf so eine öde Straße. Das konnte doch nicht sein. Er ging, und dann war er da, und da war vielleicht gar nichts zu sehen. Da kam überhaupt keiner, und plötzlich kam ein Wagen, sah allerdings schon prachtvoll aus, der Wagen. Und dann heißt es, der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. So, hier hat der Heilige Geist bestimmt, hier sollst du jetzt dienen, hier an diesem einen Mann. Vorher hatte er an Hunderten oder Tausenden gedient. Und Philippus ging. Und der Kämmerer, der Minister der Königin von Äthiopien, wurde gläubig. Naja, war ja nur einer, nicht? Ja, wissen wir denn, wie viele durch den einen gläubig geworden sind? Man hat gehört von einer frühchristlichen Gemeinde in Äthiopien. Ist sie etwa entstanden durch diese Minister, durch den Gewaltigen der Königin von Äthiopien? Das wissen wir doch nicht. Gott multipliziert. Der Hilfsprediger, durch den Spurgeon gläubig geworden ist, der kaum 10 Minuten Predigt zusammenbekommen hat, dann muss er aufhören. Hat er nicht Anteil an den Tausenden, die durch Spurgeon gerettet wurden? Wir denken oft so kleinkariert. Gott denkt anders. Und deshalb bestimmt er das Wo im Dienst. Er bestimmt auch Wo nicht, nicht? Da wollte tatsächlich ein Paulus in Asien dienen. Und da heißt es in der Bibel, von dem Heiligen Geist sind sie verhindert worden. Wohl dem, den der Geist Gottes noch hindern kann an seinen Vorhaben, wenn es ein menschliches Vorhaben war. Da haben sie gedacht, dann gehen wir nach Bithynien, verkündigen wir da das Evangelium. Und sieh, da heißt es, und der Geist Gottes erlaubte es ihnen nicht. Der Paulus war offen. Der hat gemerkt, da dürfen wir auch nicht hin. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin? Und dann ging es nach Europa, nicht? Und da stand auch kein Empfangskomitee, sondern da sind sie erstmal da an den Fluss gegangen. Und da hat nur die Lydia ihr Herz aufgetan. Und dann ging es weiter. Gott hat seine Wege des Dienens, auch des Wo und des Wo nicht. Und auch was geredet werden soll. Ach, wir wissen es doch gar nicht immer. Paulus bat um Fürbitte, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne. Er wusste, das kommt nicht von ihm selbst. Er wusste, Gott muss mir die Rede verleihen, was ich sagen soll. Mir ist es auch einmal so gegangen, auch sicherlich nicht nur einmal, aber daran erinnere ich mich jetzt konkret. Da kam ich mit der Predigt sonntags morgens an, ich hatte nur die eine. Nun habe ich gedacht, oh, heute sind aber auch Ungläubige unter uns. Da hättest du besser eine andere Predigt gehabt, aber ich hatte keine andere. Und dann habe ich die gepredigt. Und dann habe ich im Nachhinein gehört, dass gerade einer dieser Ungläubigen besonders sich mit dieser Predigt beschäftigt hat, wohl noch die Woche über. Also wisst ihr, wir wissen nicht immer. Es ist gar nicht immer nur die evangelistische Botschaft, die Menschen anspricht. Es kann auch jemand gläubig werden, wenn über das Abendmahl gesprochen wird oder irgendwas, wo man denkt, das war aber jetzt das Verkehrte. Das wissen wir nicht. Wir kennen doch nicht das Innere des Menschen. Gott aber weiß es und deshalb wollen wir ihn auch bitten, um das, was geredet wird. Und noch was, auch wie es geredet wird. Paulus sagt, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Ja, selbst das Wie bestimmt der Heilige Geist. Vielleicht sagt einer, oh, heute hat er aber derb geredet. Das hat mir aber gar nicht gefallen. Nun gut, wenn er es aus sich getan hat, dann war es auch nicht gut. Aber wenn ihn der Geist Gottes das geheißen hat, dann war es sicher gut. Luther sagt einmal, ein grober Klotz braucht einen groben Keil. Da können wir natürlich keine Schablone rausmachen, aber manchmal sitzen so grobe Klötze unter der Predigt. Und dann haben die vielleicht gerade den groben Keil gebraucht. Und wenn Gott von Gott das gewirkt wird, dann ist es gut. Nur wir können es nicht nachmachen. Wisst ihr, der Heppich, den kann man ja auch nicht nachmachen, nicht? Wir lesen sein Ergebnis, wie hat er manchmal auf die Menschen, wie ist er auf sie zugegangen, in einer unmöglichen Art und Weise. Aber Gott hat genau das, das war das Wie, das der andere brauchte. Und Gott hat es gesegnet. Nur wir können nicht machen, können sagen, ich will auch wie Heppich sein. Das können wir nicht machen. Das sollten wir auch nicht tun. Das gelingt nicht. Aber wenn Gott dich etwas heißt, es so zu tun, dann tu es so. Aber pass auf, dass es nicht deine eigenen Gedanken sind. Das Wer, das Wo, das Was, das Wie bestimmt der Heilige Geist. Merken wir, das ist vollkommene Leitung. Das wünschen wir uns. Und fünftens, er heiligt. Auch das dürfen wir nicht aus dem Auge verlieren. Geheiligt durch den Heiligen Geist, heißt es in der Bibel. Wenn heute vom Heiligen Geist die Rede ist und es wird immer unheiliger, dann stimmt was nicht. Weil der Heilige Geist ein heiliger Geist ist. Der Heilige Geist, der heiligt. Es ist so ein Erkennungsmerkmal, wie wenn Jesus immer mehr in die Ecke gedrückt wird, ist der Heilige Geist nicht. Und wenn es immer unheiliger ist, ist der Heilige Geist auch nicht da. Oder zurückgezogen, sind ganz sachliche Erkennungskriterien. Nur die werden manchmal übersehen und man schwelgt in irgendwelchen Höhen, aber das, was vor den Füßen liegt, als Erkennungszeichen, sieht man nicht mehr. Das ist schlecht. Wir sollen auch nüchterne Leute sein. Und wenn wir das auch alles haben, werden wir doch keine selbstständigen Helden. Auch das wollen wir sehen. Der Heilige Geist ist es, der tröstet und hilft. Er hilft unserer Schwäche auf. Und wenn wir beten und nicht richtig wissen, wie wir es tun sollen, sagt Paulus, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wir werden nie Helden werden, auch wenn der Geist Gottes uns leitet. Wir werden unsere Schwachheit erkennen und er soll uns leiten. Und nun zum Schluss noch etwas. Wir haben gehört, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wir haben sein Wirken betrachtet, wenn auch nicht erschöpfend. Der Heilige Geist ist eine Person. Er ist eine heilige Person. Er ist die dritte Person Gottes. Und auf diesen Begriff der Dreieinigkeit möchte ich jetzt noch zum Schluss zu sprechen kommen. Es ist ja ein Geheimnis, es steht so nicht in der Bibel, aber wenn wir die Bibelstellen betrachten, können wir nicht umhin, dass es schon eine Beschreibung Gottes ist in diesen drei Personen. Wir wissen vom Vater, der Gott ist, und Jesus wird uns auch als eine göttliche Person bezeugt. Und hier sehen wir schon das Geheimnis. In Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Wenn wir weiterlesen, sehen wir eindeutig, mit dem Wort ist Jesus gemeint. Ganz klar. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Dann kann es ja nicht Gott sein, nicht? Es war ja bei Gott. Und das Wort war Gott. Jetzt sagen wir, das kriegen wir nicht richtig auf die Reihe. Nun ja, wir sind auch Menschen. Gott ist bei weitem höher als wir. Aber hier wird uns bezeugt, dass Jesus göttlich ist. Nicht der Vater ist er, nein, nein. Er war bei Gott und er war Gott. Er ist göttlich, wird uns hier bezeugt. Er wird als Gott bezeichnet hier in diesem Wort. Nicht nur hier, auch noch an anderer Stelle. Ich will mich hierauf beschränken. Und vom Heiligen Geist geschieht da auch eine solche Gleichsetzung. Wird da seine Göttlichkeit auch bezeugt? Wir haben ja vorhin schon gesehen, dass es so ist, allein an seinen Eigenschaften, ewig, allwissend und so weiter. Es steht in Apostelgeschichte 5, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern, jetzt müsste es heißen doch eigentlich, sondern den Heiligen Geist. Aber was steht hier? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Hier wird die Göttlichkeit des Geistes genannt. Drei unterscheidbare Personen. Und dann werden sie genannt, alle drei auf einmal. Matthäus 28, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier haben wir sie beieinander. Oder in 2. Korinther 13, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Oder in 1. Korinther 12, es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen und es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Hier hören wir diesen Dreiklang. Die Bibel berichtet uns, es gibt nur einen Gott, aber es gibt drei unterscheidbare göttliche Personen. Und hier müssen wir jetzt einen Punkt machen. Das ist letztlich die Dreieinigkeit. Und nun möchte ich zum Schluss nur noch ein Beispiel bringen, was sicherlich hinkt. Es kann ja nur hinken in Bezug hier drauf. Aber was uns vielleicht noch einmal dies deutlich machen kann. Ich las es, da waren zwei Jungen. Die waren unzertrennlich in ihren jungen Jahren. Der eine war gut in der Schule, der andere war nicht so gut. Der eine hat später studiert, Jura, und wurde Richter in diesem Ort. Der andere hat es nie zu etwas Vernünftigem gebracht. Und sie dividierten sich langsam oder kamen langsam auseinander. Der eine blieb auch sitzen, der andere kam weiter, wie das so ist im Leben. Und so waren sie schon viele Jahre getrennt. Und der nicht viel gelernt hat, kam auf die schiefe Bahn. Nicht so kapitale Sachen, aber immer kleinere Diebstähle. Und eines Tages wurde er erwischt in einem Geschäft. Er hatte was gestohlen. Da musste er vor Gericht erscheinen und er hatte eigentlich nur ein Problem. Das mit dem Gericht war ihm egal. Aber er hat gedacht, und wenn mir jetzt mein Freund gegenübertritt, er war nämlich Richter an diesem Gericht. Aber es gab ja auch noch andere Richter und vielleicht kannte er ihn ja auch gar nicht mehr. Und dann trat er in den Gerichtssaal ein und schaute dem Richter in die Augen. Da saß er, sein Freund, mit Richterrobe. Ob er ihn erkannte? Er wusste es nicht. Aber er hat gedacht, vielleicht bekomme ich mildernde Umstände, weil ich ja sein Freund war. Und dann sprach der Richter sein Urteil. Es war knallhart. Eine höhere Strafe, als der Angeklagte erwartet hätte. Es war gerecht, aber er hätte mildernde Umstände erwartet. Er hat nach Recht und Gesetz geurteilt. Das hat diesen Mann sehr erdrückt. Er ging hinaus und er wusste, diese Summe kann ich nicht bezahlen. Er ging in sein Zimmer und musste damit erstmal fertig werden, da klopfte es an der Tür. Er, der schon dachte, es wäre vielleicht die Vermieterin, die Geld haben wollte, und Geld hatte er nicht. Da stand sein Freund, der Richter, vor der Tür. Jetzt aber ohne Robe. Er sah ganz anders aus. Und er sprach mit ihm, ob er hereinkommen dürfe. Und er fragte ihn, ob er denn eine Arbeit hätte, er, der kleine Dieb. Nein, sagte er, ich habe keine Arbeit. Aber meine nächste Arbeit wird im Gefängnis sein, bei dem Strafmaß, was du mir zugeteilt hast. Das kann ich nicht bezahlen. Er war noch innerlich voller Groll. Da sagte der Richter, diese Strafe habe ich schon für dich bezahlt. Und dann fragte er ihn, sag, hättest du nicht Lust, in meinem Garten, in meinem Schrebergarten zu arbeiten? Das Unkraut wächst bis dort hinaus und ich schaffe es nicht. Und er wusste, er wollte immer schon gerne Gärtner werden. Er gab ihm noch einen Tag Bedenkzeit, aber es war schon alles klar. Diese Stelle würde er annehmen. So, das als hinkendes Beispiel, jetzt wollen wir es übertragen. Hier ist von dem Richter die Rede. Den Richter können wir vergleichen mit Gott. Er kann nicht ungerecht richten, er kann nicht fünf Grade sein lassen. Er richtet genau hindurch und spricht Recht. Und gleichzeitig bezahlt er dieses Urteil durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in einem nächsten Schritt lädt er durch den Heiligen Geist Menschen, für die bezahlt wurde, für deren Sündenschuld bezahlt wurde, lädt er sie ein in seinen Dienst. Hier ist der Richter zwar eine Person, das stimmt nicht, es sind drei unterscheidbare Personen, aber letztlich ist nur von einem Gott in der Bibel die Rede. Und dies als Beispiel. Er ist der Richter, aber in seinem Sohn bezahlt er. Und damit kann Gott völlig gerecht bleiben. Er hat nicht 5 Grade sein lassen, sondern er hat gerichtet und er hat bezahlt. Und wer das annimmt, den lädt der Heilige Geist in seinen Dienst ein, in Gottes Dienst, dass er hinfort nicht mehr der Sünde diene, sondern dem lebendigen Gott. Und die Frage ist, ob hier noch jemand unter uns ist, der sich in dieser Weise einladen lassen möchte. Wir haben heute von dieser dritten Person Gottes gehört. Er möchte auch dich in seinen Dienst rufen. Und wenn er ruft, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Amen. Ja, Jesus, wir bitten dich, lass auch die Stimme deines Geistes in unser aller Herzen erschallen, Herr, denn du sprichst durch deinen Geist, dass wir sie hören und verstehen und dass wir ihr folgen. Wir bitten dich, segne auch jetzt dieses Wort und lass es nicht verloren gehen, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Amen.